Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Das neue Podcast-Format. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Valerie Hutterer von der AXA Climate School zum Thema Sustainability Skill Gap. Hallo liebe Valerie, schön, dass du heute da bist.
Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein.
Wunderbar, und traditionell machen wir so ein kleines Warm-up zusammen. Ich stelle dir jetzt fünf Fragen, die du bitte vollendest. Satz Nummer 1. Gute HR-Arbeit ist für mich.
Wenn die Personalabteilung es schafft, ihre Mitarbeitenden zu schützen, die Arbeitgebermarke zu verteidigen und die Kompetenzen von morgen antizipieren kann.
Sehr gut. Herausragende HR-Dienstleistung bedeutet für mich.
Wenn sie neben den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, auch noch schaffen, alle Mitarbeitenden für die nachhaltige Transformation zu begeistern und sie da hingehend mitzunehmen, ist es für mich eine herausragende HR-Dienstleistung.
Und ein schöner Bogen für unser Hauptthema, nachher freue ich mich drauf. Dann einen guten Arbeitgeber zeichnet aus.
Wenn wir jetzt hier auf den Bezug Nachhaltigkeit auch gehen, worum es ja in dieser Podcast-Folge heute geht, dann ist ein guter Arbeitnehmer auf jeden Fall jemand, der die nachhaltige Transformation Teil der DNA des Unternehmens macht und es schafft, alle Mitarbeitenden mit einzubeziehen, weil unternehmerischer Erfolg und nachhaltige Transformation gehen unserer Meinung nach Hand in Hand.
Mhm. Wenn du jetzt nochmal neu in den Beruf einsteigen würdest.
Ich arbeite nicht in der Personalabteilung, sondern ich bin ja beratungstätig. Ich mache Beratung und arbeite seit 10 Jahren im Bereich der Nachhaltigkeit und das gefällt mir sehr gut und ich glaube, ich würde es nochmal genauso machen.
Wunderbar. Und jetzt schon mal vorweg, was wäre denn dein persönlicher Tipp an die HörerInnen?
Auf jeden Fall die nachhaltige Transformation als Teil der HR-Strategie einzubeziehen und dazu auch die richtigen Lerninhalte für die Mitarbeitenden bereitzustellen.
Genau. Und jetzt glaube ich, ist es auch tatsächlich an der Zeit. Du hast das Thema nachhaltige Transformation jetzt wunderbar oft verwendet. Ich glaube, jetzt wird's interessant, was du denn mit diesem Thema zu tun hast. Stell dich unseren HörerInnen doch kurz selbst vor, Valerie.
Sehr gerne. Hallo alle zusammen. Ich heiße Valerie Hutterer, wie Stefan eben gerade schon gesagt hat. Und ich arbeite bei der AXA Climate School. Und wenn man den Namen hört, dann wird man vielleicht kurz stutzig. Wieso AXA, wieso Climate School? AXA kennen wir in Deutschland vor allem als sehr großen Versicherungskonzern aus Frankreich. Und AXA ist auch immer noch Hauptgeschäft in Deutschland, ist Versicherung. Und AXA hat sich aber entschieden, 2019 ein neues Tochterunternehmen zu gründen, eine neue Geschäftseinheit, die sich wirklich aktiv mit den Themen Klima und Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben da verschiedene Geschäftsbereiche, die dieses Thema auf verschiedene Art und Weisen betrachten. Wieso ist das für AXA wichtig? Weil die Versicherungsbranche ganz genau weiß, eine 3 bis 4 Grad wärmere Welt ist nicht mehr versicherbar. Die Schäden würden ins Unermessliche steigen und es wäre sehr, sehr schwierig, das noch zu bezahlen. Und ja, deswegen gibt es AXA Climate und wir haben da so einen Geschäftsbereich, der sich auch natürlich mit Versicherungen beschäftigt. Es geht da um parametrische Versicherungen. Um das mal ganz kurz in einem Satz zusammenzufassen, es wird nicht mehr der Schaden versichert, sondern eine Windstärke oder eine Tornadostärke und dann daraus der Schaden, der entsteht, eben ausgezahlt. Dann haben wir noch einen großen Consulting-Bereich. Da geht es vor allem um Risikoconsulting, also wie können Firmen ihre Standorte anpassen, Risiko antizipieren, was kann man präventiv machen, um größere Schäden für die der Klimakrise entgegenzuwirken. Und in all diesen Arbeiten mit unseren Kunden wurde einfach oft gemerkt, dass das Thema nachhaltige Transformation oft noch gar nicht so präsent ist. Und deswegen haben wir uns eben dazu entschieden, einen weiteren Geschäftsbereich aufzumachen. Und das ist eben unsere Trainingseinheit, wo ich eben auch arbeite. Und hier helfen wir Unternehmen, alle Mitarbeitenden zur nachhaltigen Transformation mit einzubeziehen, weil es ist einfach so eine große Aufgabe wie die digitale Transformation vor 10, 15 Jahren. Es betrifft alle Mitarbeitenden, alle Geschäftsbereiche. Und wenn da dann eben auch alle die gleichen Ziele verfolgen, macht es das auf jeden Fall einfacher.
Und dieser Zusammenhang, der ist auch tatsächlich jetzt total logisch. Und ich gebe ganz ehrlich zu, als ich das zum ersten Mal gehört habe über der Kontaktaufnahme, habe ich mich genau das gefragt. Aber wenn du das jetzt so erklärst, dann verstehe ich natürlich, dass man im Sinne einer Risikovorsorge natürlich ein absolutes Interesse daran hat, hier vorbeugend tätig zu werden. Du hast es auch nachhaltige Transformation genannt und es geht um die Klimakrise. Die Frage, wenn das Thema heute in den Medien aufkommt, dann ist das ja sehr häufig sehr stark polarisierend. Auf der einen Seite Menschen, die sagen, wir müssen mehr tun, es ist alles viel zu wenig, die Politik versagt, die Unternehmen versagen. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich immer noch eine leider zu große Anzahl Menschen, auch in machtvollen Positionen, die die Klimakrise generell leugnen. Jetzt ist so die Frage, wo stehen wir denn, wenn ihr aus eurer Sicht darauf blickt, momentan in Deutschland?
Ja, ich glaube, du hast es schon vorweggenommen. Es polarisiert. Es wird leider sehr viel. Es gibt, glaube ich, Menschen mit anderen Interessen, die versuchen, dieses Thema sehr stark zu polarisieren und in die falsche Richtung zu drängen. Es gibt da ja auch Parallelen, die man erkannt hat mit der Tabakindustrie in den 1960er Jahren, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Mhm. Es gibt aber, auch wenn der Boden in Deutschland vielleicht nicht der einfachste ist, wirklich extrem viele tolle Unternehmen in Deutschland, die sagen, uns ist die nachhaltige Transformation wichtig. Wir wollen agieren. Wir haben auch verstanden, dass nachhaltige Transformation, Energiewende und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen. Und darauf wollen wir uns fokussieren und wir wissen, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich auch auf die Macher konzentrieren. Dann können wir die nicht machen wollen, auch vielleicht manchmal so ein bisschen bremsen.
Ja, und sie werden natürlich auch durch die Politik dann trotzdem ins Machen gezwungen. Allein durch das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung oder was jetzt über ESG auf die Unternehmen zukommt. Wie ist denn dein oder euer Eindruck? Sind die Unternehmen auf dieses Thema tatsächlich schon vorbereitet? Also es ist ja was anderes als wir wollen das tun, sondern gibt es da irgendwo schon eine Linie, die ihr seht, da wird im Hintergrund total viel gemacht?
Ja, es gibt tolle Unternehmen in Deutschland, die großartige Nachhaltigkeitsreports haben. Ich glaube, man muss da auf jeden Fall eine Linie auch ziehen zwischen großen Unternehmen, die natürlich sehr, sehr viele mehr Ressourcen zur Verfügung haben als kleinere Unternehmen, wo das auf jeden Fall noch ein bisschen schwieriger ist. Im Großen und Ganzen sehen wir an den Reportings, dass die größte Herausforderung ist, wirklich die Scope 3-Emissionen zu benennen beziehungsweise auch zu integrieren. Und das ist ja...
Musst du, glaube ich, jetzt kurz erläutern, weil es wahrscheinlich nicht allen HörerInnen bekannt ist, um welche Art von Emissionen sich da handelt.
Sehr gerne, genau. Man spricht von drei verschiedenen Arten von Emissionen. Es gibt einmal die Scope 1-Emissionen, das sind die direkten Emissionen, also alles, was eben anfällt im Gebäude, im Büro, was wirklich die Firma direkt kontrollieren kann. Mhm. Dann gibt es die Scope 2, das sind die energiebezogenen Emissionen. Da geht es auch um die Standorte, um die CO2-Emissionen, die durch Energie freigesetzt werden. Die kann man natürlich am besten verringern, indem man auf Erneuerbare zum Beispiel umsteigt. Also die machen einen sehr, sehr großen Teil oft aus. Und dann gibt es die Scope-3-Emissionen und das sind die indirekten Emissionen. Und das betrifft alle Emissionen in der Lieferkette. Also die Emissionen von allen Zulieferern, die Emissionen von der Produktherstellung, falls sie in der Lieferkette passiert. Und diese ganzen Themen. Und es ist natürlich oft auch in der globalisierten Welt ein bisschen schwierig, da wirklich zu wissen, okay, wo stehen wir hier überall? Wie können wir unsere Lieferanten auch dazu befähigen, da nachhaltiger zu werden. Und das ist immer noch so eine große Herausforderung, weil das muss auch Teil eben der Nachhaltigkeitsstrategie werden, beziehungsweise im Reporting angegeben werden.
Das klingt auf jeden Fall nach einem extrem komplexen Thema. Und wir wollen jetzt im Folgenden nochmal ein bisschen das Thema Sustainability Skill Gap in dem Zusammenhang fokussieren. Was für eine Skills werden denn hier gebraucht oder was für eine Lücke tut sich denn auf und wie füllt ihr diese Lücke?
Also ich denke, eine Skill Gap bedeutet ja, es fehlen noch ein paar Kompetenzen und wir gehen ja deswegen alle in Weiterbildungen, um uns Kompetenzen eben anzureichern. Und deswegen ist die Nachhaltigkeitsschulungen einfach so wichtig zu dem Thema. Und man hat, glaube ich, jetzt schon gemerkt, auch mit den ganzen Emissionen, die anfallen, es sind wirklich alle Mitarbeitenden da irgendwie mit einbezogen. Es wird ja irgendwie traditionell Nachhaltigkeit sehr stark mit der Nachhaltigkeits- oder CSR-Abteilung in Verbindung gebracht. Aber es haben alle Abteilungen eine wichtige Rolle zu spielen, wie zum Beispiel auch jetzt in dem Fall die Personalabteilung. Es ist ja auch dann eine Aufgabe der Personalabteilung in der nachhaltigen Transformation wirklich zu antizipieren, was sind die nachhaltigen Kompetenzen, welche brauchen wir, wie können wir sie unseren Mitarbeitenden vermitteln, wo sind die Schnittstellen. Und jetzt hier mal kurz, um auf die HR-Abteilung zu kommen, das sind die wichtigen Schlüsselelemente.
Jetzt habe ich eure Webseite mal von ChatGPT roasten lassen. Das gehört ja quasi auch zu diesem Format dazu. Einen Auszug lese ich jetzt gerne nochmal vor. Ihr schreibt, die Climate School stellt Ressourcen zur Verfügung. ChatGPT roastet das in dem Sinne, dass er sagt, wow, Ressourcen. Klingt so, als würden ein paar PowerPoint-Folien und ein Wiki-Artikel das Weltklima retten. Die Frage jetzt dazu, du hast von Schulungen gesprochen. Wie ist jetzt der Zusammenhang zu dem, was ihr, Klammer auf, wirklich, Klammer zu, tut und dem, was quasi hier ChatGPT euch unwissenderweise unterstellt?
Genau, also mit wir retten das Weltklima, mit damit einfach alle Menschen zu befähigen und dass wirklich alle an die gleichen, das gleiche Ziel verfolgen. Und das ist auch unser Ziel mit unseren Trainings und wir stellen Ressourcen zur Verfügung. Die sind aber weit mehr als ein paar PowerPoint-Präsentationen, sondern wir haben ein richtig tolles Schulungstool. Wir arbeiten auch mit über 200 sehr großen Unternehmen zusammen, die unser Tool nutzen. Und da haben wir auch dann schon den Effekt der Masse. Und unser Tool ist ein E-Learning-Tool. Wir haben derzeit an die 35 Stunden Inhalt und sehr viele Themen, sowohl allgemeineren, grundlegenden Nachhaltigkeitsthemen, also wirklich die Wissenschaft hinter Nachhaltigkeit und dann eben auch Themen, die sich wirklich konkret auf die Unternehmen beziehen. Also ich arbeite in der Personalabteilung, wie betrifft mich die nachhaltige Transformation? Ich arbeite in der Rechtsabteilung, wie betrifft mich dort die nachhaltige Transformation? Wirklich konkret auf verschiedene Funktionen runtergebrochen, aber dann natürlich auch Themen wie: Was ist Kreislaufwirtschaft? Wie kann ich es in mein Unternehmen integrieren? Wie berechne ich meine Emissionen? Und diese ganzen Themen, damit da die große Transformation stattfinden kann. Und ein Training ist natürlich dann besonders erfolgreich, wenn die Unternehmen sich die Transformation aufs Papier geschrieben haben und sagen, ja, wir wollen diesen Schritt gehen und wir wollen dieser Transformation einen großen Stellenwert geben.
Das heißt, ihr bereitet quasi den Boden, was das Thema Wissen und Information angeht, um dann daraus unternehmensspezifisch Maßnahmen abzuleiten, die dann zur eigenen Nachhaltigkeitsstrategie passen, ne? Kann man das so sagen?
Genau, wir können ja auch mal vielleicht das Beispiel an der Personalabteilung nehmen. Was sind die Themen, die die Personalabteilung betreffen? Also es ist zum einen die Dekarbonisierung. Das heißt, wie kann ich meinen Bereich CO2 neutral machen oder generell die CO2-Emissionen reduzieren. Und es ist total spannend, es ist jetzt eine Studie aus Frankreich, aber ein Franzose emittiert ca. 10 Tonnen CO2 im Durchschnitt und allein 4 davon am Arbeitsplatz. Ich denke, das kann man auf Deutschland so ähnlich übertragen. Und 4 Tonnen am Arbeitsplatz ist ja ganz schön viel. Was kann man da eigentlich machen? Und da kann die Personalabteilung zum Beispiel sagen, okay, wie sehen die Geschäftsreisen aus, die wir machen? Können wir die Personalabteilung oder unseren Scope 3 in dem Fall dekarbonisieren, indem wir statt Flugzeuge auf Züge umsteigen? Mhm. Oder wie kann man das Essen in der Kantine oder so nachhaltiger gestalten? Diese ganzen Themen zur Dekarbonisierung. Dann gibt es natürlich auch, wir mussten leider in Deutschland ja jetzt auch sehr viel von mit Überschwemmungen, haben sehr viele Überschwemmungen überlebt, beziehungsweise andere Naturkatastrophen. Und es gibt einfach Mitarbeitende, die dem wirklich auch direkt ausgesetzt sind. Wie geht man mit Mitarbeitenden um, der gerade eine Überschwemmung hinter sich hat und alles verloren hat? Vielleicht hat der einen Burnout, kann nicht mehr arbeiten. Was sind da Sachen, die man beachten kann? Oder natürlich auch physische Risiken, wenn es auf wirklich um den Arbeitsplatz geht. Wie geht man mit Mitarbeitenden um, die zum Beispiel draußen arbeiten und vielleicht aufgrund von Hitzewellen da irgendwie Pausen machen? Gibt es da die Möglichkeit zur Kurzarbeit? Gibt es irgendwie Räumlichkeiten, die man zur Verfügung stellen kann? Und diese ganzen Themen spielen da alle mit rein. Oder ein anderes Thema ist auch noch, wie kann ich wirklich die Arbeitgebermarke ändern? Wie kann ich das Engagement anpassen? Wie kann ich die Mitarbeitenden integrieren, die vielleicht das nicht so Lust haben, aber wie kann ich auch mit den Mitarbeitenden umgehen, die ja vielleicht ein bisschen aktivistischer sind und sagen, ja, sie wollen nicht mehr fliegen. Was gibt's da für Möglichkeiten? Und das sind jetzt ein Beispiel an ganz vielen Themen, mit denen sich die HR-Abteilung in ihrem Bereich und natürlich dann auch Weiterbildungen beschäftigen muss, um eben diese nachhaltige Transformation erfolgreich auch umzusetzen, für sich selber als auch fürs komplette Unternehmen.
Das sind echt sehr eindrucksvolle Beispiele, die dann schon direkt zum Nachdenken anregen. Die Frage, die sich mir so aufdrängt, dass Unternehmen natürlich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie versuchen, alle Mitarbeitenden irgendwo hier mit, wenn wir sagen, ins klassische Boot zu nehmen. Ja, jetzt ist es ja oft so, dass wenn Unternehmen dann sagen, schaut mal her, da gibt es jetzt eine ganze Reihe toller Videos und Trainingsmöglichkeiten online, AXA Climate School, dass vor allem diejenigen, die das Thema total spannend finden, sofort mit dabei sind. Und jetzt die Frage dran, wie schaffen es denn eure Kundinnen, Kunden im Unternehmen, da die gesamte Mitarbeiterschaft mitzunehmen? Sind es dann verpflichtende Weiterbildungen oder wie machen sie das?
Also unsere Schulungen sind sehr frei und die Unternehmen können die zu 100% selber nutzen, wie sie möchten. Und es gibt Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen das auf jeden Fall verpflichtend machen, beziehungsweise die Kurse, die wir unseren Mitarbeitenden anbieten. Dann gibt es Unternehmen, die machen es teilweise verpflichtend oder auch Unternehmen, die sagen, es ist leider oder es ist bei uns einfach nicht möglich, Schulungen verpflichtend zu machen. Aber ich denke, also es ist gut, wenn die Mitarbeitenden natürlich die Schulungen machen, aber ich glaube, und wir sollten so gut wie es geht alle Mitarbeitenden auch mit einbeziehen, aber ich glaube, es ist schon auf jeden Fall viel einfacher, auch am Anfang den Fokus auf die aktiven Mitarbeitenden zu richten. Also die Mitarbeitenden, die Lust haben, was zu machen, die selber vielleicht auch irgendwie privaten aktiv sind oder die auch einfach vielleicht da persönlich einfach ja so eine größere Emotionalität zu dem Thema haben. Mhm. Und mit denen sollte man anfangen. Und da gibt's auch so tolle Sachen, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom gibt es die Green Pioneers, das ist eine Gruppe aus eben Aktiven, oder bei Lufthansa gibt es die Green Explorers, und mit diesen Gruppen anzufangen und dort dann auch eben diesen Mitnahmeeffekt zu schaffen, um dann vielleicht auch andere, die anfangs ein bisschen skeptisch waren, mitzunehmen, ist oft ein sehr, sehr guter Tipp, der sehr gut funktioniert.
Da entsteht ja dann oftmals auch eine Gruppendynamik, ne? Wenn man anfängt und irgendwo dann für sich merkt und sagt, oh, wenn ich jetzt so ein abstraktes Wort höre wie nachhaltige Transformation, dann fühlen sich vielleicht manche noch emotional gar nicht berührt. Wenn sie dann aber erleben, wie die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis damit umgehen, was das wirklich bedeutet für das tägliche Arbeiten im Büro, bei der Anreise zum Büro, im Homeoffice oder wo auch immer, ich glaube, dann entsteht da auch eine gewisse Dynamik, die dann nach und nach an Fahrt gewinnt, ne?
Genau, die Dynamik und dann auch die Kompetenzen, die dazu gelernt werden, die führen dann auch langfristig zu mehr Innovation und dann auch natürlich wieder zu einer besseren wirtschaftlichen Performance, was natürlich dann einfach so eine Win-Win-Situation mit sich bringt.
Mhm. Und da ist es manchmal so ein bisschen erstaunlich, wenn dann Stimmen höre aus verschiedenen Unternehmen, die sagen, wir finden das, was Arbeitgeber da machen, gerade extrem übergriffig, quasi in das Leben der Mitarbeitenden irgendwie noch einzugreifen und zu sagen, oder sie in Richtung Nachhaltigkeit zu erziehen. Da muss man sich manchmal dann schon ein bisschen wundern, dass einerseits diese Menschen selber noch nicht verstanden haben, was hier auf dem Spiel steht, und auf der anderen Seite den Arbeitgeber vielleicht zu sehr falsch auch einsortieren und sagen, Nachhaltigkeit hat nichts mit Produktivität zu tun, weil ich glaube, da gibt es einen sehr großen Zusammenhang, auch volkswirtschaftlich, wie wir zukünftig eigentlich nur noch erfolgreich sein können und produktiv sein können, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit ja nicht nur wertschätzen, sondern auch fest verankern, ja. Insofern freue ich mich, dass wir heute hier so intensiv über das Thema gesprochen haben. Hast du abschließend jetzt noch einen Tipp, wie die HR-Abteilung und die Hörerinnen und Hörer kommen ja in der Regel gerade aus diesem Bereich loslegen können? Wer muss da auf wen zugehen und was vereinbaren oder was lostreten?
Es ist immer leichter in Unternehmen, wo Nachhaltigkeit einfach schon gelebt wird. Das weiß ich auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, wenn eine HR-Abteilung in ihren Bereichen, also eben in den Sachen, die ich gerade gesagt habe, mit zum Beispiel Weiterbildung oder auch wie kann man die Mitarbeitenden schützen, in den Bereichen anfängt, dann ist es auf jeden Fall, sind es die ersten Schritte, die getan werden können, und vielleicht hat man dann aus dieser Legitimität heraus auch so einen Dominoeffekt, der dann auch andere Abteilungen motiviert, beziehungsweise vielleicht sogar die Geschäftsstelle in den Unternehmen, in denen es nicht so einfach ist.
Die Learnings.
Mein Learning Nummer 1: Die nachhaltige Transformation ist für Unternehmen ein absolutes Muss. Nicht nur aufgrund der gesetzgeberischen Anforderungen, sondern auch aus eigenen wirtschaftlichen Interessen heraus. Learning Nummer 2: Es gibt bereits heute eine Reihe von Maßnahmen, die innerhalb dieser drei Scopes der Emissionsvermeidung aktiv von HR vorangebracht werden kann. Und Learning Nummer 3: Wenn es um Weiterbildung und Mindset der Mitarbeitenden geht, hinken möglicherweise die ein oder anderen Gruppen noch hinterher, hier aber auf Gruppendynamikeffekte setzen und mit denjenigen anfangen, die schon einen begeisterten Bezug zum Thema haben. Genau, und wer sich da weiter interessiert, kann gerne die verschiedenen Verlinkungen in den Shownotes zu euch noch mit wahrnehmen, sich auch mit dir vernetzen per Social Media. Ich sage auf jeden Fall danke, Valerie, dass du heute unser Gast warst hier bei Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ich sage vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge.
Das war Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.